In New York und auch in Washington wurde der Notstand ausgerufen. Vermutlich geht die Zahl der Opfer in die Tausende.
Attack on America, a special edition of NBC Nightly News. Terrorists declare war on the United States, hijacking jetliners, crashing them into New York's World Trade Towers. Another airliner into the Pentagon, threatening the seat of national power. Thousands likely dead. Downtown New York in chaos.
Mailbox 3. You have one message.
Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo, bist du da?
Ich bin Anja Reich.
Ich bin Alexander Osang.
Wir sind beide Journalisten und wir sind ein Paar, eine Familie.
Wir waren beide am 11. September 2001 in New York.
Der Tag hat die ganze Welt verändert, aber auch unser Leben.
Aber wir haben uns erst viel später erzählt, wie wir diesen Tag verbracht haben.
Was mit uns passiert ist.
Und darum geht's in diesem Buch.
Das ist Wo warst du? 9/11, ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osam.
Eine Produktion von Berliner Zeitung, Der Spiegel und Radio 1.
Folge 5. Eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter.
Der Himmel strahlt gleichgültig, fast gewissenlos blau, die Straßen sind immer noch verschneit. Direkt vorm Ausgang des Temple Court Buildings liegt ein roter, hochhackiger Damenschuh wie ein Ausstellungsstück, eine Schaufensterdekoration. Der Schuh stammt aus einer anderen Zeit. Die Stille ist weg, die weihnachtliche Stimmung ist verflogen. Leute mit einem Ziel, Leute mit einer Aufgabe hasten über die Straßen. Ich laufe ein paar Schritte, sehe zu, wie meine Schuhe die Asche aufwirbeln. Dann gehe ich noch einmal zurück, schreibe mir die genaue Adresse des Gebäudes auf, in dem wir waren. 5 Beekman Street. Das ist alles. Ich habe hier nichts mehr zu tun. Am Broadway ist ein öffentliches Telefon, das unversehrt aussieht. Ich durchwühle meine Taschen und finde schließlich einen Quarter. 25 Cent. Ein Goldstück. Ich habe einen Anruf frei, wie die Leute im Knast, nur den einen Anruf. Ich werde meine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass ich noch da bin, dass alles gut wird. Ich nehme den Hörer ab, werfe das Geldstück ein, es poltert und rastet in der Mechanik des Automaten ein. Als ich die 718 eingeben möchte, die Vorwahl von Brooklyn, fällt mir ein, dass ein Anruf in einen anderen Bezirk womöglich teurer ist als ein Anruf auf der Insel. Ich tippe also den Rückgabehebel, lasse den Vierteldollar herauspoltern, werfe ihn noch einmal ein und wähle die Nummer meines Büros, um das letzte Geldstück nicht zu verschwenden. Das ist zumindest das, was ich mir erzähle. Es ist das, was ich gleich meiner Kollegin vom Spiegel erzählen werde. Und ich habe das Gefühl, dass es auch das ist, was ich Anja und allen anderen später erzählen werde. Es ist eine Version. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass ein Telefonanruf nach Brooklyn teurer sein sollte. Aber da muss ein Zweifel sein. Es muss so sein. Eine andere Erklärung kann es nicht geben. Ich weiß schon, dass etwas nicht stimmt in diesem Moment, als ich die Münze aus dem Fach hole und sie noch einmal einwerfe. Ich denke wirklich daran, nicht das Geldstück zu verschwenden. Ich denke wirklich, dass es so sicherer ist. Ich werde meine Kollegin aus dem Büro bitten, sofort meine Frau anzurufen, um ihr zu sagen, dass alles in Ordnung ist. All das denke ich. Aber die Wahrheit ist, dass ich es mir zurechtlege. Ich erkläre mir, dass ich vernünftig und verantwortungsbewusst handle, während ich die Nummer meines Büros in Manhattan wähle. Ich möchte ja auch, dass ich irgendeinen Sinn ergebe als Mensch, als Mann und als Vater. Das ist meine kleine 25-Cent-Geschichte. It's a story of my life. Der Vierteldollar fällt. Es meldet sich eine Frauenstimme. Es ist natürlich nicht die meiner Frau Anja, sondern die meiner Kollegin Sabine aus dem Spiegelbüro. Alexander, sagt sie. Ich höre sofort die Erleichterung und ahne, dass sie schon ein paar Mal mit meiner Frau telefoniert hat, was es natürlich nicht besser macht. Es ist eine subtile Art von Ehebruch, der hier gerade stattfindet. Dass Sabine am anderen Ende des Telefons ist, ist Zufall. Ich betrüge meine Frau, wie gesagt, schon viel länger. Sabine hilft manchmal im Büro aus, sie arbeitet eigentlich als Filmproduzentin. In New York machen viele Leute oft nicht das, weswegen sie eigentlich hergekommen sind. Die wenigsten Filmproduzenten können es sich leisten, als Filmproduzent zu leben, glaube ich. Und weil Angelika unsere Bürochefin gerade in Hamburg ist, nimmt nun Sabine ab. Obwohl ich Sabine selten sehe, kenne ich sie von all meinen Kolleginnen am besten. Sie kommt aus dem Osten wie ich, sie lebt mit einem Ostdeutschen zusammen. Sie wohnt seit über 10 Jahren in New York und hat den romantischen Blick auf Amerika, den ich auch habe. Für sie ist New York Neuanfang, Abenteuer, Zukunft und nicht nur irgendein Karriereschritt oder ein lässiger Platz zum Leben. Kurz bevor ich nach New York zog, hat mir eine Redakteurin des Tagesspiegel erzählt, dass sie einen Artikel über die Amerika-Faszination der Ostdeutschen plane. Ich habe spöttisch reagiert, aber eigentlich finde ich es schade, dass sie den Artikel dann nie geschrieben hat. Ich glaube nämlich, dass die Ostler wirklich ein anderes, ungetrübteres Amerika-Bild haben als die Westler. Ich habe das Land, das ja eigentlich unser Klassenfeind war, nur in Büchern, in Filmen und in Liedern bereist. Es war mein gelobtes Land, ein Paradies, von dem ich nie annahm, es während meiner Lebenszeit besuchen zu können. Und ich glaube, Sabine geht es ähnlich. Dazu kommt noch der Thüringer Dialekt. Das ist alles sehr vertraut. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie meine kleine 25-Cent-Geschichte sofort durchschaut. Sie klingt verwundert, als ich sie bitte, bei mir zu Hause anzurufen. »Ich hatte doch nur den einen Quarter«, sage ich. »Ach«, sagt sie. »Und mein Cellphone geht ja nicht.« »Nee, die gehen nicht.« Ich erzähle schnell, dass ich die letzte Stunde im Keller saß. Sie sagt mir, dass mein Kollege Thomas bereits wieder zu Hause ist. Ich bin erleichtert, erstens, weil er lebt und zweitens, weil er nicht dichter dran war als ich. Beides, wirklich. »Was machst du?«, fragt sie. »Ich weiß nicht«, sage ich. »Was machst du denn?« »Ich bleib erst mal hier, Kerstin ist heimgefahren. Wir müssen ja erst mal sehen, was die in Hamburg jetzt wollen.« »Ja«, sage ich, »Hamburg. Was sagen die denn?« »Sie wollen wissen, was ihr gerade macht«, sagt sie. »Klar«, sage ich. »Ich glaube, ich gehe erst mal zu Thomas. Da können wir ja dann beraten, was wir machen. Die Brücken sind ja sowieso noch gesperrt.« »Ja?« »Ich glaube schon.« »Gut. Ruf Anja an«, sage ich. »Bitte.« »Mach ich«, sagt sie. »Pass auf dich auf.« »Du auch.«
Ich stehe vor dem Telefon und schaue auf die rote Lampe. Es gibt eine neue Nachricht. Mascha wartet neben mir, sieht mich an. Ich weiß nicht, ob ich die Nachricht hören soll. Ich stehe einfach nur da. Vielleicht löse ich irgendeine Katastrophe aus, wenn ich den Anrufbeantworter-Knopf drücke. Es kostet mich unglaubliche Anstrengung, den Arm zu heben, den Finger zu strecken und die Taste zu drücken. Aber schließlich schaffe ich es. Hallo, hier ist Sabine vom Spiegelbüro. Hallo? Na, hallo? Hier ist es 11:45, so 11:08 und Alexander rief gerade an. Er ist okay, alles ist okay. Und er ist auf dem Weg zu Thomas Hütlin, der ist in der 12. Straße und seine Nummer hast du ja. Du kannst auch gerne im Büro anrufen, ich bin hier. Ich drücke die Wiederholungstaste und höre mir die Nachricht nochmal an. Sabines Stimme ist leise, ihr Thüringer Dialekt klingt weich und vertraut. Ich stehe zwischen Küche und Wohnzimmer vor dem CD-Turm, auf dem sich unser Telefon befindet und denke, dass das die schönste Nachricht ist, die ich je in meinem Leben bekommen habe. Ich nehme Mascha auf den Arm, gehe auf die Terrasse und rufe Ferdinand im Garten zu. Papa ist da, was natürlich Unsinn ist, aber Ferdinand hat sowieso nichts verstanden, weil aus dem Rufen nur ein Flüstern geworden ist. Papa konnte ich noch sagen, dann war meine Stimme weg. Papa, fragt Ferdinand von unten. Papa ist auf dem Weg zu seinem Kollegen, alles ist okay, wiederhole ich Sabines Worte. Ich habe Sabine noch nie persönlich getroffen, ich kenne sie nur aus Alex' Erzählungen. Ich weiß, dass sie vor dem Mauerfall in den Westen ausgereist ist und später mit ihrem Freund nach New York zog, wo sie als Filmproduzentin arbeitet und manchmal beim Spiegel aushilft als Urlaubsvertretung. Sie ruft an, wenn sie Alex sprechen will. Ich rufe an, wenn ich Alex sprechen will. Wir tauschen ein paar Sätze aus. Sie fragt, ob wir uns gut eingelebt haben. Ich erzähle ihr von der Schule oder wie schwer es ist, eine Autoversicherung zu bekommen, wenn man nur einen deutschen Führerschein hat. Sie gibt mir Tipps. Unsere Unterhaltungen sind manchmal dienstlich distanziert, manchmal vertraut. Alex ist Sabines Kollege, ich bin die Frau des Reporters, aber ich bin auch eine Deutsche, die versucht, in New York klarzukommen, wie Sabine vor vielen Jahren. Das verbindet uns. Ich höre ihre Nachricht gleich nochmal ab und nochmal. Und dann rufe ich Sabine an. Sie sagt, Alex habe im Büro angerufen, weil er nicht wusste, ob er zu mir nach Brooklyn durchkommt. Er habe nur noch einen Quarter gehabt. Ich überlege kurz, ob mich das stört. Sabine hebt es so hervor. Da ist aber nichts. Kein Stich im Herzen, keine Enttäuschung. Alex ist wieder da. Das ist alles, was zählt. Es hat ihn wirklich fast erwischt, sagt Sabine. Er war ganz dicht am Nordturm, als er zusammenfiel. Sie erzählt von einem Mann, der ihn weggeschickt hat, und von einem Keller, in dem Alex Schutz fand. So wie sie es erzählt, klingt es ganz logisch, ganz folgerichtig, dass Alex versucht hat, in den Turm zu gehen, um zu sehen, was los ist und später darüber zu schreiben. Ich habe plötzlich unglaublichen Hunger. Meine Freundin Tina hat mir vorhin am Telefon gesagt, dass sie jetzt erstmal mit Vincent in einen Diner auf der 7th Avenue geht, um ein Sandwich zu essen. Vincent ist ihr neuer Freund, ein irischer Barkeeper. Ich weiß nicht genau, was für ein Sandwich sie im Sinn hatte, aber ich stelle mir ein BLT vor. Bacon, Lettuce, Tomatoes. Schinkenspeck, Salat, Tomaten. Das wär's doch. Ich sitze mit einem Liebespaar auf roten Ledersitzen, draußen fällt Asche vom Himmel und wir beißen in unsere Sandwiches. Vielleicht ein Glas Wein dazu. Das ist so, habe ich gelesen. Frauen gehen tanzen, wenn an der Front der Krieg tobt. Die Frau eines Feuerwehrmannes, dessen Kinder in Ferdinands Schule gehen, hat um 11 Uhr morgens das erste Glas Wein getrunken, weil sie nicht wusste, ob sie jemals ihren Mann wiedersehen wird. Dann hat sie mit Freunden Rommi gespielt. Einfach, um irgendwas zu tun zu haben. Ich schaue kurz auf die offene Weinflasche im Küchenregal, die von gestern Abend übrig geblieben ist. Aber dann höre ich die Kinder im Garten und trinke schnell ein Glas Wasser.
Ich fange an zu laufen. Zum ersten Mal seit 2 Stunden habe ich das Gefühl, dass sich die Dinge wieder einigermaßen ordnen. Ich weiß immer noch nicht genau, was eigentlich passiert ist, aber ich habe zumindest einen Plan. Ich kenne die nächsten Schritte. Zu Thomas gehen. Mein Kollege Thomas wohnt mit seiner Familie auf der 12. Straße. Das ist eine halbe Stunde Fußweg. Ich laufe aus dem Schnee hinaus. Die Asche verschwindet und mit ihr die Aufgeregtheit. Es fahren keine Autos, die Straßen sind überhaupt seltsam leer. Man sieht keine Krankenwagen oder Panzer oder was immer man in solchen Stunden erwarten würde. Nur ab und zu jagt ein Feuerwehrauto vorbei und man hat stets das Gefühl, dass es zu spät kommt. Die Menschen auf den Bürgersteigen stehen zusammen und erhalten sich, die Gesichter nach Downtown gerichtet. Sie haben jede Eile verloren. Und so erinnern Soho, der Washington Square und das Greenwich Village an Dörfer. Manchmal sieht mich jemand mitfühlend an. In einem Hauseingang steht eine dunkelhaarige Frau mit einem Kaffeebecher und schaut mir direkt in die Augen. Ich schaue zurück und denke daran, sie zu küssen. Einfach hingehen, die Frau küssen und dann weitersehen. Ein neues Leben anfangen vielleicht. Ich bin 39 Jahre alt, die Welt ist aus den Fugen. Für 1 oder 2 Sekunden verlangsame ich meinen Schritt, dann gehe ich weiter. Die Leute stehen in ihren sauberen Sachen auf der Straße und schauen auf die Katastrophe am Horizont. Sie sind nur Zaungäste. Sie haben noch nichts erlebt, denke ich. Nicht mal die Rauchwolke zieht in ihre Richtung. Sie zieht nach Brooklyn.
Ich gehe mit Mascha auf die Terrasse und sehe hinunter in den Garten. Ferdinand sitzt auf der Schaukel, ohne zu schaukeln. Er stochert mit einem Stock in der Pfütze unter seinen Beinen herum. Die Pfütze hat das Gewitter von gestern Abend hinterlassen, dieses gewaltige, unheimliche Gewitter, das mir jetzt noch unheimlicher vorkommt, weil ich denke, dass es diesen Tag schon angekündigt hat. Ich nehme das Mückenspray, das wir aus Deutschland mitgebracht haben, hinterm Grill hervor, sprühe Mascha die nackten Füße und Arme ein und laufe die Treppe hinunter zu Ferdinand. Das Gras ist schon wieder trocken, das bisschen Gras, das noch übrig ist. Unser Garten ist, wie immer um diese Jahreszeit, in einem erbärmlichen Zustand. Das Gras gelb, die Blumen verdrängt von hohen Brennnesseln und wild wucherndem Unkraut. Der heiße New Yorker Sommer hat alle meine halbherzigen Versuche, hinterm Haus sowas wie eine grüne Oase zu schaffen, zerstört. Im Juli, als wir Maschas 3. Geburtstag vorgefeiert haben, sah der Garten so gut aus wie nie. Meine Mutter hatte mir geholfen, Unkraut zu jäten. Die Rosen und der Rhododendron blühten, als die Gäste kamen. Es waren viele Gäste. Mascha hatte sich einen richtigen amerikanischen Kindergeburtstag gewünscht, so wie sie es bei ihren Freunden aus dem Kindergarten erlebt hatte. Ich hatte mich erst gesträubt. Ich wollte keinen Clown oder ein Cinderella-Double nach Hause bestellen oder das Kinderkarussell im Park für 3 Stunden anmieten. Kindergeburtstage in New York kosten ein Vermögen. Die Eltern versuchen, sich gegenseitig zu überbieten. Mit Pinata und Riesentorte und Pizza und Goodie-Bags, die mehr kosten als das Geschenk. Mascha und Ferdinand sind manchmal zu 2 oder 3 Geburtstagen an einem Wochenende eingeladen. Ich fahre sie hin, hole sie ab und wenn es irgendwo draußen in Midwood oder Coney Island ist, sitze ich mit anderen Eltern zwischen Papptellern und Papierschlangen und warte darauf, dass ich wieder nach Hause fahren kann. Zum Glück hatten wir den Garten mit Schaukel und Baumhaus und Klettergerüst. Es war genug Platz da für 10 Kinder und deren Eltern, die alle in ihrer freundlichen amerikanischen Art darauf bestanden zu bleiben, weil sie Angst hatten, ihre Kinder könnten in ihrer Abwesenheit vom Baumhaus fallen. Ich machte Limonade, breitete Decken auf der Wiese aus, kaufte buntes Papier, Play-Doh-Knete, einen Riesenkuchen mit einer Sonne und einem Regenbogen darauf und einen hohlen Puh-Bär, den ich mit Süßigkeiten füllte, ans Baumhaus band, damit die Kinder ihn mit Ferdinands Baseballkeule zerschlagen konnten. Das alles ist unvorstellbar weit weg. Ich laufe auf Zehenspitzen durch die Pfütze unter der Schaukel und frage Ferdinand, ob er andere Kinder gesehen hat. Ferdinand sagt, Maeve sei draußen gewesen, aber nur kurz. Bestimmt wegen der Pfütze, denke ich. Deswegen lässt Terry Maeve nicht raus. Pfützen sind stehende Gewässer und in stehenden Gewässern legen Mücken ihre Eier ab. Mücken übertragen den West Nile Virus. Terry hat mir zu diesem Thema einen längeren Vortrag gehalten im letzten Sommer. Er spritzt seine Sträucher mit Knoblauchlösung ab gegen die Mücken und hat mir Holzchips aus Zedernholz empfohlen. Zedernholz soll auch gut gegen Mücken sein. Alle 2 Monate kaufe ich neue Säcke mit Holzchips. Dann regnet es und die Chips verschwinden. Lösen sich auf, verteilen sich, werden von Vögeln aufgefressen, was weiß ich. Auf jeden Fall ist die Pfütze schon wieder ziemlich groß, was Mascha nicht abschreckt. Barfuß läuft sie durch den Matsch und klettert in die gelbe Plastikschaukel. Ich stelle mich hinter sie, um sie anzuschubsen. In den 2 Jahren, die wir hier wohnen, habe ich einen Großteil meiner Zeit an dieser Stelle gestanden, die Schaukel angeschubst und auf die Rückseiten der Häuser in unserer Straße gesehen, die von hinten ohne den Stuck, ohne die Steintreppen und die gusseisernen Zäune ziemlich unspektakulär aussehen. Unser Haus steht genau in der Mitte des Blocks und ist eins der wenigen, die noch braun sind. Im letzten Jahr haben plötzlich fast alle ihre Häuser bunt angestrichen. Die ersten waren Laura und Dan, Alices Eltern. Sie übernahmen das Haus von einer lesbischen Psychologin, die nach Manhattan zog, rissen Wände heraus, bauten Galeriefenster ein und strichen die Fassade. Die Nachbarn setzte das unter Druck und einer nach dem anderen malte seine Vorderfront an, nur Bill nicht, unser Vermieter. Er hob verächtlich die Augenbraue, als er Lauras rotes Haus sah und erklärte, Brownstone-Häuser hätten braun zu sein, das sage ja wohl schon der Name. Zwischen all den bunten Häusern sieht unseres nun aus wie das hässliche Entlein. Nur das rechts neben uns, Phyllis Chesslers Haus, ist noch grauer. Phyllis macht das Häuserspiel nicht mit. Wahrscheinlich verachtet sie ihre Nachbarn für ihren kleinbürgerlichen Konkurrenzkampf. Im gelben Haus ganz links geht die Tür auf und ich sehe Liz durch die Gärten auf uns zukommen. Sie hat ihre Tochter Elise auf dem Arm. »Hi«, sagt Liz, umarmt mich, wirft einen prüfenden Blick in den Himmel und fragt, ob wir nicht lieber ins Haus gehen sollten. Ich würde gerne noch draußen bleiben, aber Liz ist schon auf dem Weg nach oben. Ich hebe Mascha aus der Schaukel und laufe hinterher. Wir sind kaum in der Küche, da schließt Liz die Fliegengittertür und anschließend die Glastür. Sie sagt, sie an meiner Stelle würde die Kinder nicht in den Garten lassen, wegen der Wolke vom World Trade Center. Man wisse nicht, was da so drin sei. Sie sieht gleichgültig aus, während sie das sagt, fast gelangweilt. Und so wirkt die ganze Vorsicht angelernt. Liz fürchtet sich nicht, nachts alleine die Straße entlang zu laufen oder ein Segelboot durch den Sturm zu steuern. Liz ist eine großartige Seglerin. Ihre Angst beschränkt sich auf Krankheiten und Bakterien oder Schadstoffe, die diese Krankheiten auslösen könnten. Germs ist wahrscheinlich ihr meistgebrauchtes Wort, Keime. Sie wischt ihre Küche mit Desinfektionsmitteln ab, kauft nur biologisches Essen, gibt ihren Kindern lieber Vitamintabletten als Äpfel und was ich meinen Kindern koche, ist ihr höchst suspekt. Das Einzige, was Elise bei uns bedenkenlos mitessen darf, nennt sich Annie's Macaroni and Cheese und ist eine Packung mit kleinen Nudeln und Käsesoßenpulver aus dem Supermarkt, die man nur noch mit Milch mischen muss. Alles ist schon fertig. Ich kann nichts dazu tun, was ihre Tochter vergiften könnte. Das akzeptiert Liz.
Thomas, mein Spiegelkollege, mustert mich von oben bis unten. All den weißen Staub auf meinen Schuhen, meinen Hosen, meinem Hemd und meinen Haaren. Hinter seiner Stirn arbeitet irgendetwas. Dann sagt er ärgerlich, »Mann, du Irrer, hast du nicht schon genug Preise?« und winkt mich in seine Wohnung. Ich trotte hinterher. Im Wohnzimmer sitzt eine Frau, die ich nicht kenne, dahinter in der Küche schreibt Thomas' Frau Christine am Computer. Christine kommt auf mich zugestürzt, umarmt mich, sie hat Tränen in den Augen und zum ersten Mal an diesem Tag fühle ich, was eigentlich passiert ist, wie verletzlich wir sind, wir alle. Es wirft mich fast um. Mir schießen die Tränen in die Augen. Ich verstehe, wie viel Angst ich hatte und wie allein ich mich da unten gefühlt habe zwischen den beiden Gebäudereinigern aus Brooklyn in der Dunkelheit. Hier sind meine Leute. Es ist, als käme ich nach Hause. Ich würde sie am liebsten an den Händen halten, selbst die mir unbekannte Frau, die irritiert auf dem Stuhl in der Zimmermitte sitzt. Sie stellt sich vor, sie ist auch aus Deutschland, ein Hausgast, eine Journalistin, die über die Fashion Week berichten soll. Christine fragt, ob ich einen Müsli-Riegel haben will. Thomas geht nach oben und kommt mit einem Stapel Sachen zurück. Eine Jeans, ein Poloshirt, eine Boxershorts, ein paar Socken. Er drückt mir den Wäschestapel in die Hand, gibt mir eine Mülltüte für meine staubigen Klamotten und zeigt mir, wo die Dusche ist. Die Asche, die ich mir aus den Haaren spüle, zieht in dicken, grauen Schlieren zum Abfluss. Ich schaue ihr mit ein wenig Bedauern hinterher, weil es ja auch Teil meiner Geschichte ist, den ich ihr wegspüle. Einen Moment lang habe ich Angst, dass mir die Jeans zu eng sein könnten, aber sie passen. Schönes Poloshirt, riecht gut. Im Spiegel sehe ich aus, als würde ich vom Sport kommen. Als ich wieder unten bei den anderen bin, esse ich einen von Christins Müsli-Riegeln und dann noch einen und noch einen. Ich habe plötzlich unglaublichen Hunger und höre nur auf zu essen, weil ich das Gefühl habe, es wäre unhöflich, weiter zu essen. Ich sitze auf dem Sofa und glaube nicht, dass ich jemals wieder hochkomme. Die Frau in der Zimmermitte fragt, ob die Fashion Week nun ausfällt. Sie ist ja nur deswegen hier. So sicher kann man das natürlich nicht sagen, aber es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie jetzt erstmal nicht weitergeht. Ich muss an die Tochter von Mick Jagger denken, die ich vor ein paar Stunden in einer anderen Zeit auf der Titelseite der New York Post gesehen habe. Elizabeth. Sicher macht sich auch Mick Jagger Sorgen. Ich sollte meine Eltern anrufen. Aber zuallererst muss ich natürlich Anja anrufen. Ich probiere es, die anderen sehen mich an. Ich bin ein bisschen erleichtert, dass ich nicht durchkomme, weil ich nicht genau weiß, ob ich ein Gespräch mit Anja jetzt überstehe, wo ich vorhin schon beinahe zusammengebrochen bin, als mich Christine umarmte. Ich sitze auf dem Sofa und sehe im Fernsehen zum ersten Mal, wie das zweite Flugzeug in den Turm fliegt. »Das bohrt sich rein wie ein Messer«, sagt Thomas. Die Zeit dehnt sich und schrumpft, sie tröpfelt und rauscht, und ich sehe nur an dem hellen Mittagslicht, dass es noch nicht spät ist. Christine hat jetzt eine Jacke an und eine Tasche über der Schulter und kündigt an, dass sie zum Blutspenden geht. Thomas springt auf, fuchtelt mit den Armen. Das Chaos da draußen sei zu groß, das Risiko, sich in einer dreckigen Nadel mit irgendetwas anzustecken. Sie müssten erst mal klären, wie sie sich als Familie verhalten. Ob sie hierbleiben oder die Stadt verlassen. Und wenn sie gehen, wohin? Im Fernseher zeigen sie schon wieder, wie sich das Flugzeug in den Turm bohrt. Ich kann gar nicht wegschauen. Ich muss das sehen. Wie ein Messer. Thomas hat recht. Christine zieht die Jacke wieder aus und schreibt weiter E-Mails nach Deutschland. Im Fernsehen sagen sie, dass die Wahlen verschoben werden. Die Frau, die als Hausgast hier ist, glaubt nun auch nicht mehr, dass die Fashion Week fortgesetzt wird. Wieder das Flugzeug, wieder der Knall. Dann irgendwelche bärtigen Männer hinter einem schief aussehenden Podium. Darunter steht ein Ort in Afghanistan. Die Taliban sind verantwortlich, sagen sie. Ich höre den Namen Osama bin Laden und ich glaube nicht, dass ich den schon mal bewusst wahrgenommen habe. Osama bin Laden soll verantwortlich sein. Der Name sagt mir wirklich nichts. Ich bringe das alles nicht zusammen. Ich reise wie ein Wahnsinniger um die Welt und begreife nichts. Ich bin ein schlechter Weltbürger. Das Flugzeug jagt ins World Trade Center die Bilder mit den bärtigen Männern, kippeln im Splitscreen, als erreiche sie die Detonation. Es gäbe es da einen Zusammenhang, eine Druckwelle, die über den Atlantischen Ozean das europäische Festland hinwegrollt bis nach Afghanistan. Unter den Bildern mit den ärgerlichen Bartträgern wird jetzt die Stimme von Henry Kissinger eingeblendet, der offenbar am Telefon spricht. Er redet davon, dass man diese Provokation beantworten muss. Es sei ein Angriff auf Amerika, der vergolten werden müsse. Umgehend, sagt Kissinger. Seine Stimme klingt, als spreche er aus dem Grab zu uns. Und das alles mit Bush, diesem Idioten, sagt Thomas. Wenn wir den anderen hätten, den Nerd, würde ich mir nicht solche Sorgen machen, aber mit dem Bulli im Weithaus, der dreht doch durch.
Ich schließe alle Fenster im Wohnzimmer, weil Liz es so will, nicht, weil ich Angst vor Schadstoffen habe. Die Qualität der New Yorker Luft ist mir völlig egal. Ich denke nicht an Spätfolgen in 10 Jahren. Ich bin froh, dass wir leben, hier und jetzt. Dass Alex lebt, dass in den letzten 3 Stunden keine Flugzeuge mehr abgestürzt und keine Häuser umgefallen sind. Mascha freut sich, dass sie mit Elise spielen kann. Die beiden gehen hoch ins Kinderzimmer. Liz und ich gehen hinterher, setzen uns auf den Teppich in Marshas Zimmer, lehnen uns gegen die Wand, wie wir es so oft gemacht haben, bevor Liz aus dem Haus ihrer Mutter auszog und sich eine eigene Wohnung ein paar Straßen weiter mietete. Liz' Mutter ist heute früh die drei Straßen zu Liz hinübergegangen. Sie ist mit ihr und ihrem Mann aufs Dach gestiegen. Sie haben die Videokamera mitgenommen und die brennenden Türme gefilmt. Es war bereits klar, dass es ein Terroranschlag war, kein Unfall. Und dort oben auf dem Dach hat Liz erklärt, dass Amerika das verdient hat. »Was hast du gesagt?«, frage ich ungläubig. »Amerika hat das verdient. Sie mischen sich überall ein und jetzt kriegen sie die Rechnung«, sagt Liz. »Das geschieht uns ganz recht.« »Wow«, sage ich, und stelle mir Liz vor, oben auf dem Dach, neben ihrem großen, kahlköpfigen Mann und ihrer kleinen, korpulenten Mutter. So ein Statement. Liz hat an ihrem Volvo Pro Al Gore und Andy Bush Sticker kleben, aber es überrascht mich immer wieder, wie sich Liz, die überbesorgte Mutter, von einer Minute auf die andere in eine hippiehafte Bürgerrechtlerin verwandeln kann. Das erste Mal erlebte ich Liz' Verwandlung, als sie und John uns zu einem Grillabend ins Haus ihrer Mutter einluden. Erst gab es Bier, dann Steaks und mit Einbruch der Dunkelheit wurde ein Joint herumgereicht. Bei der ersten Runde lehnte ich ab und auch bei der zweiten. Ich war mein Leben lang davon überzeugt, Marihuana sei nur der erste Schritt zum Heroin. Die anderen zogen den Rauch tief ein, seufzten kurz und redeten ganz normal weiter. Ich kam mit der blonden Frau neben mir ins Gespräch, von der mir Liz schon erzählt hatte. Ihr Name war Ivy. Und sie war die Enkeltochter von Julius und Ethel Rosenberg, die in der McCarthy-Ära auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurden. Ich hatte in der Schule etwas über die Rosenbergs gelernt. Sie waren Helden für mich. Ivy sagte, sie habe lange überhaupt nichts gewusst, weil ihr Vater nie darüber sprach. Sie kannte nur das Bild ihrer Großeltern, gemalt von Picasso. Es hing bei ihnen im Wohnzimmer, aber alle paar Monate kam ihr Onkel zu Besuch, nahm das Bild ab und hängte es in seiner Wohnung auf. Die Brüder teilten sich den Picasso. Als Kind habe sie sich gewundert, warum manche Menschen ihr mit so großer Verehrung begegneten, während andere sie regelrecht hassten, sagte Ivy. Sie erzählte von einem Besuch in Kuba, wo ihre Familie herumgereicht wurde, wie Staatsgäste wurden sie behandelt, und von dem Jungen im Ferienlager, der ihr eine Kelle Kartoffelbrei auf den Teller knallte und sagte, »Das ist die Bombe, die deine Großeltern an die Russen verraten haben.« Es war ein milder Abend, wir saßen auf der Terrasse von Liz' Mutter, bei der dritten Runde zog ich am Joint. Ich merkte nichts, mir fiel es nur leichter, mit Leuten zu reden, die ich gar nicht gut kannte. Es war eigentlich ganz angenehm. Kurze Zeit später war Liz wieder schwanger und lud mich zu einer Babyshower ein, die in der Wohnung einer Freundin stattfand. Ich fragte Liz, was eine Babyshower ist. Sie antwortete, eine Freundin richte eine kleine Party für sie aus, es gebe etwas zu essen und zu trinken und Geschenke fürs Baby. »Was schenkt man denn da so?«, fragte ich. Und Liz sagte in ihrer gleichgültigen Art, ich solle mir keine Gedanken machen, sie könne alles gebrauchen. Ich suchte also den Keller nach alten Sachen von Ferdinand durch, packte einen Sack mit gebrauchten Jeans und Shirts und kaufte dazu einen Strampelanzug in dem H&M-Laden, der gerade in Manhattan eröffnet worden war. Die Babyshower fand an einem Samstagnachmittag in einem schicken Penthouse am Prospect Park statt. Es gab Champagner und Schnittchen. Liz stand vor einem Berg mit in Seidenpapier eingewickelten Paketen, um sie herum 20 Frauen auf hochhackigen Schuhen und mit Sektgläsern in der Hand, die mit Sicherheit nicht auf Liz und Johns Kiffer-Grillparty gewesen waren. Liz, die sonst immer nur mit Schlabberhosen und Birkenstock-Sandalen herumlief, hatte ein weit ausgeschnittenes Kleid an und war noch beim Friseur gewesen. Sie nahm sich jedes Geschenk einzeln vor, bewunderte das Papier, las die Karte laut vor und brachte unter vielen A's und O's aller versammelten Frauen die reizendsten Dior-Hemdchen, Tiffany-Mützchen und Gucci-Schüchen zum Vorschein. Die Frauen applaudierten, riefen, »Oh, how cute, adorable!« Ich goss mir schnell ein Glas Sekt ein. Vielleicht würde Liz ja die Tüte mit Ferdinands Sachen ignorieren und nur das H&M-Geschenk auspacken. H&M war nicht Gucci, aber wenigstens neu. Aber Liz, die gute alte Liz, stellte meinen Kleidersack zwischen ihre Beine und hob Ferdinands abgewetzte Jeans mit der gleichen Emphase in die Höhe wie das Tiffany-Mützchen. Ich machte mich gleich nach der Bescherung aus dem Staub. Als Liz mich später fragte, warum ich so früh gegangen war und ich ihr meine Nöte beichtete, sagte sie, »Oh, don't worry«, und jedes Mal, wenn ihr Sohn Jack etwas aus meinem Kleidersack trug, schwärmte sie davon. Die Mädchen spielen mit Maschas Puppen. Draußen rennt Ferdinand durch den Garten und kämpft gegen einen unsichtbaren Feind. Ich erzähle Liz von Alex' Aufbruch nach Manhattan. Ich beschreibe, wie ich erst mitgehen wollte, wie ich nicht wusste, wo er war, bis ich Sabines Nachricht bekam. Ich berichte von meiner Erleichterung und Ferdinands Schuldgefühlen. Es tut gut, darüber zu reden. Liz unterbricht mich nicht. Nur manchmal sagt sie, oh my God, that's scary. Und als ich fertig bin, nimmt sie meine Hand und wir sitzen einfach nur da und gucken unseren Töchtern zu, die fröhlich plappern und nichts wissen und nichts verstehen. Genauso fühle ich mich auch. Ich weiß nichts, ich verstehe nichts, mein Kopf ist leer. Ich könnte ewig so im Kinderzimmer sitzen. Nach einer Weile sagt Liz, wir sollten heute Abend Gin Tonics zusammen trinken. Kommt ihr rüber? Ja, antworte ich. Gin Tonics wären super.
Über uns donnern Düsenjäger. Wir zucken zusammen. Thomas sagt, dass man eigentlich die Stadt verlassen müsse und ich glaube, er hat recht. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wo wir hin sollten. Nach Deutschland zurück will ich eigentlich nicht. Aber hier sind wir wohl nicht mehr sicher. Die Düsenjäger scheinen direkt über unseren Köpfen vorbeizuschießen. So laut sind die. Vielleicht haben die Flugzeuge auch so geklungen, kurz bevor sie in die Türme flogen. Ganz dicht, ganz laut. Die Bilder im Fernsehen vermischen sich, die Männer mit den Bärten, das Flugzeug, das wie ein Messer in den Südturm fährt, die implodierenden Türme, die rennenden Menschen, die schwarzen Fahnen, die über der Stadt wehen. Ich rutsche immer tiefer in das Sofa meines Kollegen. Und dann ruft Anja an. Christine gibt mir das Telefon. Hey, sage ich. Hey, sagt Anja. Ich habe auch schon versucht, dich anzurufen, sage ich. Der erste Satz, gleich eine Verteidigung. Aber was denn sonst? Ich bin auf der anderen Seite des Flusses wieder einmal, auf der falschen Seite jetzt. Vorhin, vor anderthalb Stunden, war es noch die richtige. Sie hat von Sabine erfahren, dass ich bei Thomas bin. Ich erzähle ihr ein bisschen vom Keller, sie hört zu. Sie sagt mir, dass sie Ferdinand aus der Schule geholt hat. Sie sind jetzt alle zu Hause. Gut, sage ich. Es ist ein Gespräch auf der Oberfläche. Ein Gespräch, das wir in der Öffentlichkeit führen. Die Sorgen und die Vorwürfe, die Schwüre und die Flüche werden ausgespart. Vielleicht ist es auch gut so. Man muss vorsichtig sein mit Emotionen in solchen Situationen. Wann kommst du dann nach Hause, fragt Anja. So schnell wie es geht, sage ich. Und wann ist das, fragt sie. Weiß nicht. Fährt denn die Subway wieder, frage ich. Keine Ahnung, sagt Anja. Hör zu, ich berede mit Thomas noch, was wir als nächstes machen und dann komme ich, sage ich. Grüß alle, sagt sie. Dann donnert wieder ein Düsenjäger, wir zucken zusammen, die Bilder im Fernsehen, ein weiterer Müsli-Riegel, Christine schreibt Mails. Es ist immer noch so hell draußen, früher Nachmittag, Spätsommer. Ein Studioexperte erwähnt den Anschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 und plötzlich wird mir klar, dass ich auch damals in der Stadt war. Wahnsinn. Ich war 1993 Stipendiat in der Duke University in North Carolina. Im Spring Break, den Semesterferien, kamen mich Anja und Ferdinand besuchen. Ich flog für ein paar Tage nach New York. Am letzten nahm ich meine Familie am Flughafen JFK in Empfang und reiste mit ihnen nach Durham weiter. Als ich mit der Subway zum Flughafen fuhr, explodierte unterm World Trade Center die Bombe. Wir haben die Bilder der Explosion auf den Bildschirmen an unserem Gate gesehen. Ich erzähle die Geschichte von damals und merke, während ich sie erzähle, wie winzig sie ist, verglichen mit dem, was wir hier gerade erleben. Wir versuchen auszurechnen, wie viele Leute in den Häusern waren und kommen auf 20.000, vielleicht 25.000. Eine Kleinstadt, sagt Thomas. Das ist wirklich Krieg. Wir schauen auf den Fernseher, Bärte, Flugzeuge, Experten. Es ist ein großer Fernseher.
Ich wähle die Nummer, die Sabine mir auf den Anrufbeantworter gesprochen hat. Ich kann es kaum erwarten, mit Alex zu sprechen, aber ich habe Angst, dass er jetzt ein anderer Mensch ist. Ich habe Angst, dass wir uns plötzlich fremd sind. Ich weiß ja nicht, was er erlebt hat dort drüben. Am liebsten würde ich die Zeit zurückdrehen und ihn festhalten und nicht nach Manhattan gehen lassen. Ich denke an die Szenen, die ich im Fernsehen gesehen habe. Menschen, die vor der Wolke fliehen, sich hinter Autos verstecken. Polizisten, die Menschen stützen und ihnen Taschentücher vor den Mund halten, obwohl sie selbst fast zusammenbrechen. They are jumping out of the window, hat eine Frau in die Kamera geschrien. Sie springen. Ich habe mindestens 20 Menschen springen sehen. Wir haben keine Erfahrung mit diesen Dingen, Alex nicht und ich auch nicht. Mein Großvater war im Zweiten Weltkrieg, er hat ein Bein verloren und einen Finger. Er war im Lazarett und in russischer Kriegsgefangenschaft. Er muss Schreckliches erlebt haben, aber er hat es immer versucht zu überspielen, ist trotz Prothese Rad gefahren und Paddelboot, hat mit meiner Schwester und mir Federball gespielt und versucht, uns mit dem ewig gleichen Trick zum Lachen zu bringen. Er hat den verbliebenen Stumpf seines Fingers an sein Nasenloch gehalten und getan, als stecke die Fingerspitze in seiner Nase. Ich fand das überhaupt nicht lustig. Hast du gesehen, wie Menschen gestorben sind? Hast du jemals einen Menschen erschossen? Habe ich ihn oft gefragt. Sein Blick wurde dann immer ganz abwesend und er erzählte Anekdoten. Ich hakte nach, es war mir wichtig. Ich wollte nicht, dass mein Opa ein Böser war. Er sagte, dass er immer nur in die Luft geschossen habe. Mein Opa ist heute ein alter Mann und lebt im Heim. Neulich hat er mich gefragt, wann denn endlich der Krieg aufhört. Es ist kein Krieg mehr, Opi, habe ich gesagt. Warum soll denn Krieg sein? Er hat auf die Frauen im Rollstuhl gezeigt und die Männer mit ihren Krücken und gesagt, dass hier so viele Verletzte seien. Wenn Alex wüsste, dass ich ihn mit meinem Opa vergleiche, würde er sofort einen Witz machen, mir vorspielen, er säße im Rollstuhl, alt, krank und hilflos und keiner kümmere sich um ihn. Er muss alles brechen mit seinem Spott, mit seiner Ironie. Er kann im Kino hemmungslos weinen, aber wenn ihm wirklich etwas nahe geht, eine Beerdigung etwa, flüstert er mir absurde Kommentare über die Trauergäste oder die Sargträger zu, bis wir uns fast die Lippen blutig beißen, um nicht zu lachen. Es klingelt. Ich warte darauf, dass Thomas oder Christine sich melden, und es ist mir ein bisschen unangenehm. Ich weiß nicht, was sie gerade durchmachen da drüben in Manhattan im Kriegsgebiet. Vielleicht packen sie schon die Sachen zusammen. Christine ist dran und gibt mich zum Glück gleich an Alex weiter. Hey, sagt Alex leise. Wie geht es dir, frage ich. Ich mache sowas nie wieder, sagt er. Ich höre kein bisschen Spott in seiner Stimme. Er sagt nicht, was er mit sowas meint, aber ich hoffe, ich setze mein Leben nicht mehr aufs Spiel. Ich bleibe bei euch. Wir werden uns nie mehr trennen. Das ist das, was ich hören will. Ich drücke den Hörer an meine Wange. Ich könnte ewig so zwischen Küche und Wohnzimmer stehen und einfach seinen Atem hören. Aber Alex ist nicht allein im Raum. Ich höre Stimme im Hintergrund. Das wird kein langes Gespräch. Sein Kollege ist da und in Anwesenheit von Kollegen ist Alex ein anderer Mensch, kühler und verhaltener. Vor Menschen, mit denen er zusammenarbeitet, fühlt er sich beobachtet, verletzlich, angreifbar. Das Schöne in New York ist, dass das hier alles keine Rolle spielt. Es besteht nicht im geringsten die Gefahr, jemanden auf der Straße zu treffen, der irgendwas mit seiner Arbeit zu tun hat. Es gibt nur Tim und Tom von gegenüber, Mike und Roxy, Barbara mit ihrem großen weißen Hund, die schöne Tina und die seltsame Phyllis Chesler. Alex kann aus dem Bett Telefonate mit Hamburg führen. Der Spiegel wird in weiten Teilen Amerikas für einen Verkaufskatalog gehalten, sowas wie der Otto-Versand. Wenn ab und zu ein Kollege von Alex aus Berlin zu Besuch kommt, sitzen wir stundenlang am Küchentisch oder auf der Terrasse, reden über New York, zeigen unser Viertel, gehen mit den Kindern durch den Park, auf den Markt, am Grand Army Plaza, schlendern die Seventh Avenue entlang und alle, die uns hier erleben, sagen, so glücklich hätten sie uns noch nie gesehen. In diesem Moment aber, als wir telefonieren, ist die Distanz wieder da, sein Unbehagen, Persönliches und Dienstliches, so dicht beieinander zu haben. Ich muss jetzt aufhören, wir müssen hier noch was besprechen, ich bin ja bald zu Hause, dann erzähle ich dir alles, ja? Ich versuche noch, ihn zu halten, sage, dass ich Ferdinand mittags aus der Schule abgeholt habe, dass Marsha bei Elise spielt und Liz uns zu Drinks eingeladen hat, aber Alex ist nicht mehr bei mir. Ich verliere ihn wieder.
Die Bärte in Afghanistan, die Experten im Studio, die Anchormen auf den Dächern, der Rauch im Hintergrund, die besorgten Gesichter, Sirenen, die Trümmer. Irgendwann kommt die Chefredaktion zu uns durch. Keine Ahnung, wie sie das machen. Den ganzen Tag über bekomme ich keine einzige Verbindung nach Deutschland, nicht zu meinen Eltern, nicht zu meinem großen Sohn, nicht zu meinen Freunden. Aber die Chefredaktion des Spiegel kommt durch. Der Chefredakteur und sein Stellvertreter sind am Telefon. Thomas erzählt ihnen, was hier los ist. Er sagt, dass ich von oben bis unten mit Staub bedeckt war, als ich hier ankam. Der Osan kochte im Keller. Es gibt keine Konkurrenz zwischen uns. Es ist unsere gemeinsame Geschichte. Das ist jetzt das Prinzip. Wir fühlen uns hier nicht mehr sicher, sagt Thomas. Wir müssen irgendwo mit den Kindern weg aus New York. Dann gibt er mir das Telefon. Ich höre die Stimmen der beiden Chefredakteure gleichzeitig. Machen Sie sich mal keine Sorgen, sagen die Stimmen. Das geht nicht so weiter. Das wird jetzt kein Krieg. Das ist vorbei. Ich stelle mir vor, wie sie in einem der beiden Chefbüros in der 12. Etage des Spiegelhochhauses sitzen. Hinter ihnen die Speicherstadt, Wasser, der Abendhimmel in Hamburg. Sie fragen, was ich denn da im Keller gemacht habe. Ich erzähle die Geschichte. Wunderbar, ruft der Chefredakteur. Schreiben Sie das alles auf. Wir ziehen das Heft vor, sagt sein Stellvertreter. Nehmen Sie sich so viel Platz, wie Sie brauchen, sagt der Chefredakteur. Es ist natürlich aberwitzig und ich verstehe das auch so, aber bin trotzdem stolz jetzt. Ich habe den beiden Männern vor 2 Jahren in einer winzigen Hamburger Kneipe gegenüber gesessen. Es roch nach Zigarettenqualm und nach Bratwürsten und wir sprachen über einen Reportervertrag für Amerika. Es war alles ziemlich kompliziert. Irgendwann fragte mich der Chefredakteur, kennen Sie sich überhaupt so ein bisschen aus in Amerika? Können Sie überhaupt Englisch? Ich habe ihm von meinem Studienaufenthalt in North Carolina erzählt, von den vielen Reisen, die ich bis dahin schon durch Amerika gemacht hatte, von einem Crashkurs auf der Burlett School und auch von meinem 7-jährigen Englischunterricht in der DDR. Ich habe nichts von meinem Traumland Amerika erzählt, das ich mir als Kind zusammengereimt habe, dem Land von Huckleberry Finn, Harry Angstrom, Holden Caulfield, John Jassarian, Dean Moriarty und Philip Marlowe. Ich erzählte nicht, wie sehr ich dieses Land liebe. Ich sagte nicht, dass meine erste Westreise nach dem Mauerfall nach Amerika ging und meine Hochzeitsreise auch. Ich wollte nicht naiv wirken und nicht zu desperate, nicht wie ein Risiko, sondern so berechenbar und kaltblütig, wie ich mir einen Spiegelreporter vorstellte. Ich habe oft an die Frage gedacht, die mir mein Chefredakteur in der Bratwurstkneipe stellte. Können Sie überhaupt Englisch? Für ihn war ich ein Ostler, der nach New York wollte. Er war dabei, die Katze im Sack zu kaufen. Er wollte mich haben, weil ihm gesagt worden war, ich sei ein interessanter Mann. Und sicher wollte er mich haben, weil der Stern mich auch haben wollte. Das ist jetzt vorbei, denke ich. Ich erzähle ihm meine Geschichte. Der Chefredakteur hängt an meinen Lippen. Ich habe es über den Fluss geschafft. Ich bin eine gute Investition. Ich kann Englisch. Ich lege auf, ich sehe fern, ich rede mit Thomas über die Geschichten, die wir schreiben werden. Ich sitze auf dem Sofa. Ich habe jede Vorstellung von der Zeit verloren. Aber es ist immer noch hell. Irgendwann findet Christine im Internet heraus, dass die Subways wieder fahren. Ich kann jetzt gehen. Ich umarme Christine zum Abschied und schließlich auch Thomas. An diesem Nachmittag holt er mich zurück in diese Welt und das vergesse ich ihm nie. Ich laufe in seinen Jeans zurück in die Stadt.
Das war Wo warst du? 9/11, ein Paar, zwei Erzählungen. Ein Hörbuch von Anja Reich und Alexander Osang. Eine Produktion von Berliner Zeitung, Der Spiegel und Radio 1. Gelesen von Anja Reich und Alexander Osang. Redaktion Wiebke Hollersen und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter. Musik Dirk Homuth.